ARD Sounds.
El Präsident Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba.
Präsident Trump bietet eine neue Beziehung zwischen den USA und Kuba an. Wir sind bereit, ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen unseren Völkern und unseren Ländern aufzuschlagen. Und derzeit stehen einer besseren Zukunft nur diejenigen im Weg, die ihr Land kontrollieren.
Das war US-Außenminister Marco Rubio in einer Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger Kubas. Die Trump-Regierung erhöht den Druck auf das Land. Sie hat jetzt Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Raúl Castro erhoben.
Ein von Israels Minister für nationale Sicherheit gepostetes Video hat dazu geführt, dass mehrere Staaten die israelischen Botschafter in ihrem Land einbestellt haben.
Unser Korrespondent in Berlin erklärt, warum der Bund in den Rüstungskonzern KNDS einsteigt.
Und unsere Korrespondentin in Brüssel beleuchtet die Diskussion über einen möglichen Sonderweg zu einem EU-Beitritt der Ukraine. Hallo, ich bin Janine Artist aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 21. Mai um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Anfang des Jahres haben US-Kräfte Venezuelas Präsidenten Nicolas Maduro gekidnappt, um ihn in New York vor Gericht zu stellen. Diese militärische Intervention war der fragwürdige Höhepunkt eines schon länger andauernden Konflikts zwischen den USA und Venezuela. Jetzt fragen sich viele, ob in Kuba etwas Ähnliches passieren könnte. Denn die USA üben schon länger Druck auf den Inselstaat aus. US-Präsident Trump schickt regelmäßig Drohungen Richtung Süden und jetzt gibt's da eben auch eine Anklage. Nicht wahr, Janine?
Ja, und zwar will die US-Justiz den ehemaligen Präsidenten Raúl Castro, das ist ja der jüngere Bruder von Fidel Castro, vor Gericht sehen. Das, was die USA Raúl Castro vorwerfen, liegt schon sehr lange zurück, nämlich 30 Jahre, wie unser Washington-Korrespondent Carsten Kühntop berichtet.
24. Februar 1996. Kubanische Kampfjets schießen zwei kleine Zivilflugzeuge ab, die zwischen Florida und Kuba unterwegs sind. Alle vier Menschen an Bord kommen ums Leben. Die Flugzeuge gehörten zu Brothers to the Rescue, Brüder zur Rettung. Diese Organisation von Exilkubanern mit Sitz in Miami half jahrelang Flüchtlingen, die versuchten, auf Booten von Kuba nach Amerika zu gelangen. Verteidigungsminister in Havanna war damals Raúl Castro, später Kubas Präsident. Aus Sicht der US-Staatsanwälte ist Castro, heute 94, für den Abschuss der Flugzeuge verantwortlich. Die Anklage wirft ihm unter anderem vierfachen Mord vor. Der geschäftsführende Justizminister Todd Blanche.
Nations and their leaders cannot be permitted.
Es darf nicht zugelassen werden, dass Staaten und ihre Anführer Amerikaner ins Visier nehmen, sie töten und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Präsident Trump setzt sich dafür ein, einen sehr einfachen, aber wichtigen Grundsatz wiederherzustellen. Wer Amerikaner tötet, wird von uns verfolgt, ganz gleich, wer er ist, welchen Titel er trägt und in diesem Fall auch ganz gleich, wie viel Zeit vergangen ist.
In this case, no matter how much time has passed.
Laut Blanche erging Haftbefehl. Wie man diesen gegen Raúl Castro durchsetzen wolle, auf diese Frage antwortete der Minister ausweichend.
We expected that he will show up here by his own will or by another way.
Entweder aus eigenem Antrieb werde Castro hier auftauchen, so Blanche, oder auf andere Weise. Rick Scott, Senator der Republikaner aus Florida, erinnerte daran, wie das US-Militär im Januar den Staatschef von Venezuela, Nicolas Maduro, in Caracas gefangen nahm, um ihn dann in New York vor Gericht zu stellen. Wir sollten keine Optionen ausschließen. Ich meine, was mit Maduro passiert ist, sollte auch mit Raúl Castro passieren. Aber ich will dem, was die Trump-Regierung vorhat, nicht vorgreifen. Als der Präsident gestern Nachmittag die Air Force One bestieg, schien er im Gespräch mit Reportern eine Kommandoaktion à la Maduro auszuschließen. Donald Trump.
There won't be escalation.
Es wird keine Eskalation geben, muss es nicht unbedingt. Sehen Sie, Kuba zerfällt, es herrscht Chaos. Die haben die Kontrolle über Kuba verloren. Maximaler Druck durch wirtschaftliche Sanktionen. So will Trump einen Regime-Change in Kuba erzwingen, ein Ende der sozialistischen Diktatur. Eine faktische Ölblockade verschärft die Krise dort seit Monaten. Dazu kommen Verhandlungen. Vor wenigen Tagen war CIA-Direktor John Ratcliffe in Havanna. Als Architekt der Trumpschen Kuba-Politik gilt Außenminister Marco Rubio, Sohn kubanischer Einwanderer. Anlässlich des gestrigen Unabhängigkeitstages von Kuba wandte sich Rubio mit einer Videobotschaft an die Menschen auf der Insel auf Spanisch. Präsident Trump bietet eine neue Beziehung zwischen den USA und Kuba an. Wir sind bereit, ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen unseren Völkern und unseren Ländern aufzuschlagen. Und derzeit stehen einer besseren Zukunft nur diejenigen im Weg, die ihr Land kontrollieren. Ob Raúl Castro tatsächlich jemals vor einem Gericht in den USA der Prozess gemacht wird, ist kaum vorherzusehen. Doch die Anklage gegen ihn dürfte den Druck auf die Machthaber in Havanna weiter erhöhen.
Gibt es auf all das denn schon eine Reaktion aus Kuba?
Ja, die gibt's. Die kommunistische Regierung Kubas spricht von einer politischen Aktion ohne rechtliche Grundlage und geht davon aus, dass die USA einen Vorwand schaffen wollen, um eine militärische Aggression gegen Kuba zu rechtfertigen. Und der Abschuss der beiden Flugzeuge vor 30 Jahren ist aus Sicht der kubanischen Regierung eine legitime Selbstverteidigung gegen eine Luftraumverletzung gewesen.
Und haben sich noch andere Staaten geäußert?
Also Stand jetzt gibt es nur von einem anderen Land eine Reaktion, und das ist China. Ein Sprecher des Außenministeriums hat die USA dazu aufgefordert, aufzuhören, Kuba zu drohen und zu sanktionieren. Und außerdem hat er noch gesagt, dass China Kuba nachdrücklich dabei unterstützt, seine nationale Souveränität und nationale Würde zu wahren. Äußere Einmischung lehne man ab.
Dann bleibt also abzuwarten, wie es dort weitergeht. Wir schauen als nächstes auf einen, ja, ich nenne es mal Vorkommnis, das international und vor allem auch in der EU heftige Kritik hervorgerufen hat. Der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir hat gestern ein Video veröffentlicht, in dem pro-palästinensische Aktivisten gedemütigt werden. Was war da genau zu sehen?
Also da war der Minister Ben-Gvir mit einer Gruppe von Anhängern zu sehen, wie er eine israelische Flagge schwenkt und ruft: Willkommen in Israel, wir sind hier die Hausherren. So weit, so gut. Entscheidend ist aber, was um ihn herum zu sehen ist. Das sind nämlich Aktivisten der internationalen Gaza-Hilfsflotte, die ja Anfang der Woche von Israel gestoppt und inzwischen alle abgeschoben wurden. Und sie sind gefesselt und auf Knien und sie werden von Ben-Gvir in dem Video verspottet.
Gestern gab es dazu schon Reaktionen, aber es kommen auch heute welche dazu. Wie sehen die aus?
Außenminister Wadephul hat das Verhalten von Ben-Gvir als vollkommen inakzeptabel bezeichnet. Und so hat sich auch ein Sprecher der EU-Kommission geäußert. Er hat die israelische Regierung dazu aufgefordert, den Schutz und die würdige Behandlung der Aktivisten sicherzustellen. Unter den mehr als 400 Menschen sind einige EU-Bürger. Und der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, ist auch ziemlich deutlich geworden. Er findet Ben-Gvirs Aktion verabscheuungswürdig. Huckabees Ansicht nach ist die Hilfsflottille der pro-palästinensischen Aktivisten zwar eine, wie er es ausdrückt, dumme Aktion gewesen, aber er wirft Ben-Gvir vor, die Würde seiner Nation verraten zu haben.
Gab es denn nur Worte oder haben manche Staaten auch in irgendeiner Form gehandelt oder Konsequenzen gezogen?
Also tatsächlich haben mehrere Staaten die israelischen Botschafter in ihren Ländern einbestellt. Dazu gehören Polen und Großbritannien zum Beispiel. Und Polen hat auch ein Einreiseverbot gegen Ben-Gvir verhängt. Der polnische Außenminister Sikorski hat Israel aufgefordert, die polnischen Staatsbürger unter den Aktivisten sofort freizulassen und sie den internationalen Standards entsprechend zu behandeln. Und die britische Außenministerin Yvette Cooper hat gesagt, dass Ben-Gvirs Verhalten die grundlegendsten Maßstäbe von Respekt und Menschenwürde verletzt. Der italienische Außenminister Antonio Tajani verlangt eine offizielle Entschuldigung aus Israel und hat Sanktionen gegen Ben-Gvir ins Spiel gebracht. Tajani hat sich nach eigenen Angaben an die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas gewendet und setzt sich dafür ein, dass die EU-Außenminister bei ihrem nächsten Treffen über Sanktionen gegen den israelischen Minister für nationale Sicherheit beraten.
Und hat das Verhalten innenpolitisch in Israel gar keine Konsequenzen?
Nein, gar keine. Bisher ist jedenfalls nichts bekannt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und auch Außenminister Gideon Saar haben sich zwar davon distanziert, beziehungsweise das auch verurteilt, aber passiert ist sonst nichts. Er ist nach wie vor im Amt. Unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, hat einen Kommentar dazu verfasst. Sie kritisiert, dass auf Netanyahus Rüge keine Konsequenzen folgen. Das sei erschreckend und politisch fatal.
Netanyahu kritisiert den Minister im Schaufenster, stützt ihn aber hinter den Kulissen weiter, um seine eigene Macht und seine Koalition abzusichern. Wer einen Rechtsextremisten gewähren lässt, weil er seine Stimmen im Parlament braucht, macht sich mit ihm gemein. Netanyahus Distanzierung ist ein eiliges Beruhigungspulver für das Ausland, politisch wertlos. Er hält schützend seine Hand über einen Mann, der den Rechtsstaat seit mehr als 3 Jahren Stück für Stück demoliert. Für das Bild Israels in der Welt ist der menschenverachtende Auftritt Ben-Gvirs ein Desaster. Die internationale Weltgemeinschaft reagiert völlig zu Recht mit Empörung. Wenn Botschafter in Paris, Rom und Madrid einbestellt werden, zeigt das, kaum jemand will diese offene Verachtung des Völkerrechts und der Menschenrechte mehr decken. Israels rechtsextremer Minister Ben-Gvir hat der Welt demonstriert, was Kritiker lange bemängeln, dass in Teilen der israelischen Führung das Recht des Stärkeren die Stärke des Rechts abgelöst hat. Jedes Mal, wenn ein solches Video um die Welt geht, verliert Israel das Wichtigste, was eine Demokratie verteidigen muss, seine moralische Legitimität. Solange Netanyahu solche Extremisten in seiner Regierung duldet, ist Ben-Gvir eben doch das Gesicht dieses offiziellen Israels, egal wie sehr sich der Regierungschef im Nachhinein windet. Der Schaden für das Land, das sich in der Vergangenheit immer wieder als einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet hat, ist immens. Es ist ein moralischer Totalschaden.
Soweit der Kommentar von Bettina Meyer. Jetzt wollen wir noch 2 Themen vertiefen, die in der Ausgabe heute früh schon angerissen wurden. Den geplanten Einstieg der Bundesregierung beim Rüstungsunternehmen KNDS und die Diskussion über Bundeskanzler Merz' Vorschlag, die Ukraine als assoziiertes Mitglied in die EU aufzunehmen. Fangen wir mal mit der Rüstung an.
Ja, gestern am späteren Abend kam die Meldung, dass der Bund beim Panzerbauer KNDS einsteigt. Damit sichert sich die Bundesregierung Einfluss bei einem Schlüsselunternehmen der europäischen Verteidigung, gemeinsam mit Frankreich. Allerdings gab es wohl intern, also im Kabinett, unterschiedliche Meinungen dazu, wie groß dieser Einfluss sein soll. Unsere Kollegin Nina Zimmermann hat mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Mario Kubina über die Entscheidung gesprochen und ihn als erstes gefragt, was für ein Unternehmen KNDS eigentlich genau ist und warum es für die Bundeswehr und die europäische Verteidigung so wichtig ist.
Also klar ist, KNDS ist nicht irgendein Unternehmen, sondern eben ein ganz zentrales Unternehmen in der Rüstungsindustrie. Die stellen her moderne Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zum Beispiel, den Schützenpanzer Puma, auch schwere Artilleriegeschütze. Da kann man jetzt sagen, alles olles Zeug. Aber der Ukraine-Krieg zeigt ja zweierlei. Zum einen, ja, Drohnen, auch elektronischer Abwehrkampf. Sowas wird immer wichtiger in der modernen Kriegsführung. Aber wir sehen eben auch immer noch große Panzerverbände. Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, bevor Russland seinen Großangriff auf die Ukraine gestartet hat, dass es überhaupt einen so umfassenden großen Landkrieg noch mal mitten in Europa geben würde. Und das unterstreicht dann eben auch die Bedeutung solcher traditionellen Rüstungsunternehmen wie KNDS. Das ist ein deutsch-französisches Unternehmen, deswegen eben auch ein Stück europäische Rüstungsindustrie. Und deswegen war das der Bundesregierung jetzt auch so wichtig, dass deutsche Interessen hier gewahrt werden.
Und was genau ist über diesen geplanten Einstieg des Bundes bei KNDS jetzt bekannt geworden? Also wie könnte und soll der aussehen?
Also in einem ersten Schritt will der Bund 40% der Anteile kaufen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und ich habe in der Koalition ein bisschen rumgefragt, soll es denn dabei bleiben, soll das weniger werden? Da heißt es, naja, also in einem ersten Schritt die 40%, dann sei man auf Augenhöhe mit Frankreich. Wie gesagt, KNDS, ein deutsch-französisches Unternehmen. Und dann kann man sich aber im Regierungsviertel, also bei der Koalition auch vorstellen, dass das dann schrittweise zurückgeführt wird auf 30%. Das wäre aber ein Minimum nach niederländischem Recht, um Einfluss aufs Unternehmen zu wahren. Verfahren. Warum nach niederländischem Recht? KNDS hat zwar 11 Produktionsstandorte in Deutschland, ist also auch industriepolitisch hierzulande wichtig, aber der Hauptsitz, der ist eben in den Niederlanden und deswegen sind die niederländischen Vorgaben da maßgeblich.
40% der Anteile, über welche Größenordnung sprechen wir da finanziell? Das geht um Milliarden, oder?
Ja, das geht auf jeden Fall in die Milliarden. Von etwa 8 Milliarden ist die Rede. Das hängt natürlich auch davon ab, wie teuer die Anteile jeweils werden, wenn es denn tatsächlich zum geplanten Börsengang kommt. Das ist ja der Hintergrund von dem Ganzen. KNDS soll an die Börse gehen demnächst. Und dann wird man eben sehen, welche Marktpreise bei diesem Börsengang aufgerufen werden. Aber klar ist, das wird in die Milliarden gehen.
Ja, welche Rolle spielt denn dieser geplante Börsengang von KNDS?
Ja, also das ist jetzt die Grundsatzentscheidung, die das Unternehmen getroffen hat. Man will an die Börse gehen. Es wird also möglich sein, an der Börse solche Aktien von KNDS zu erwerben. Und bisher ist die Eigentümerstruktur so, der französische Anteil wird im Großen und Ganzen vom französischen Staat auch indirekt gehalten. Beim deutschen Anteil sieht es so aus, dass zwei Eigentümerfamilien, also Privatleute, letztlich die Aktien besitzen. Und jetzt hört man, dass diese beiden Familien sich von ihren Anteilen trennen wollen. Und da könnte jetzt also ein Gap entstehen auf deutscher Seite. Und die Befürchtung war, diese Anteile könnten in die falschen Hände geraten. Und das wollte die Bundesregierung unbedingt vermeiden, weil das eben ein rüstungs- und sicherheitspolitisch so wichtiges Unternehmen ist.
Und warum ist dieses 50-50 oder 40% zu 40% der Anteile auf Augenhöhe mit Frankreich für Berlin so wichtig?
Ja, also es ist ein europäisches Unternehmen, aber auch in Europa soll es ja hier und da knirschen. Und manchmal knirscht es halt doch ganz gewaltig, auch im Verhältnis zu unserem engen Verbündeten und Partner Frankreich. Ich erinnere an den großen Streit rund um den gemeinsamen Kampfjet FCAS. Der steht da jetzt praktisch schon vor dem Aus, auch bei einem gemeinsamen Panzerprojekt. Da ist ordentlich Sand im Getriebe. Also europäische Kooperation heißt eben noch lange nicht reibungslose Kooperation. Und deswegen ist die Bundesregierung jetzt auch mehr denn je darauf bedacht, bei solchen deutsch-französischen Kooperationen sehr darauf zu achten, dass man eben auf Augenhöhe agiert.
Mario, KNDS ist und bleibt ja ein Privatunternehmen. Stichwort staatlicher Einfluss. Im Vorfeld gab es in der Regierung offenbar eine längere Diskussion genau zu diesem Thema. Verteidigungsminister Pistorius wollte mehr Einfluss. Wirtschaftsministerin Reiche und das Kanzleramt waren zurückgehaltener. Was waren da die Debatten? Wie viel Einfluss kann und will der Bund dort tatsächlich nehmen?
Ja, die Debatten verliefen so, wie du es geschildert hast, entlang genau dieser Konfliktlinien. Der Verteidigungsminister, der hat eben von vornherein gesagt, aus sicherheitspolitischen Erwägungen, wir brauchen eben dieses Stück deutsch-französische Rüstungsindustrie und wir müssen da auch unseren Einfluss wahren, wollte er eben sicherstellen, dass dieser Einfluss dann auch in Form von Aktien möglichst groß ist. Die Wirtschaftsministerin von der CDU dagegen, Katharina Reiche, die gilt ja als Verfechterin einer marktliberalen Linie, steht also staatlichen Eingriffen oder auch solchen Staatseinstiegen, wie er jetzt geplant ist bei KNDS, grundsätzlich erstmal skeptisch gegenüber, will den Markt da walten lassen und die Marktkräfte freisetzen. Also da sind auch verschiedene Schulen aufeinander geprallt. Schlussendlich hat sich jetzt für den ersten Schritt mal, wie es aussieht, das Verteidigungsressort durchgesetzt. Federführend aber, wenn es darum geht, die Einzelheiten noch auszuhandeln mit dem Unternehmen und auch innerhalb der Bundesregierung noch, da ist dann das Wirtschaftsministerium federführend. Also Reiche wird da sicher hier und da noch ihre Akzente setzen wollen.
Und zum Schluss schauen wir auf die Diskussion über die Ukraine, genauer auf ihre mögliche künftige Rolle in der EU. Bekommt sie einen Sonderstatus in der EU oder wie geht's weiter?
Also entschieden ist da ja noch längst nichts. Die Ukraine will in die Europäische Union, das ist klar, aber ein schneller EU-Beitritt auf normalem Wege ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Bundeskanzler Friedrich Merz schlägt deshalb einen Zwischenweg vor. Die Ukraine soll assoziiertes Mitglied werden, eine Art Sondermitglied, und hat jetzt eine Diskussion darüber angeschoben. Darüber berichtet Sabrina Fritz aus Brüssel.
Der Vorschlag von Bundeskanzler Merz ist nicht ganz neu. Bereits beim letzten EU-Gipfel auf Zypern forderte er:
Ich habe aber vorgeschlagen, dass wir jetzt einmal einen Prozess beginnen in der Europäischen Union mit einer Heranführungsstrategie der Ukraine an die Europäische Union, an deren Ende natürlich auch die volle Mitgliedschaft stehen soll. Aber wir brauchen dahin Zwischenschritte.
Die Ukraine hat den Antrag auf eine Mitgliedschaft in die Europäische Union kurz nach dem Angriff der Russen gestellt. Seitdem hat das Land den Beitrittsprozess im Eiltempo vollzogen. Während Länder wie Montenegro oder Albanien seit über 15 Jahren an einer Mitgliedschaft in der EU arbeiten, hat die Ukraine innerhalb von 4 Jahren wichtige Hürden genommen. Dazu gehört unter anderem, dass das Land in den Bereichen Justiz, Korruptionsbekämpfung oder Schutz von Minderheiten bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Ob diese mit den Vorgaben der EU übereinstimmen, wird regelmäßig überprüft. Wenn die EU und ihre Mitgliedsländer an alle Reformen einen Haken machen, können die Verhandlungen in allen 6 Bereichen begonnen werden. An diesem Punkt ist die Ukraine gerade. Wenn das größte EU-Land Deutschland für die Ukraine allerdings eine Mitgliedschaft mit weniger Rechten vorsieht, hat dies Auswirkungen auf das gesamte Beitrittsverfahren. Für Funda Tekin, Direktorin des Instituts für europäische Politik in Berlin, hat der Merz-Vorschlag dennoch Vorteile.
Ich finde den Vorschlag gut und das aus 3 Gründen. Zum einen denke ich, dass die Zukunft der EU-Erweiterung in einer Flexibilisierung der Mitgliedschaft liegen muss. Zum anderen handelt es sich um einen konkreten Vorschlag, der die Debatte um die Notwendigkeit alternativer Modelle für den Beitrittsprozess revitalisiert.
Schon jetzt hätten Mitglieder unterschiedliche Rechte, zum Beispiel wer den Euro hat oder wer im Schengen-Raum ist. Und auch Tobias Krämer, SPD-Abgeordneter und Außenpolitiker im EU-Parlament, sieht das nur als eine Vorstufe für eine Vollmitgliedschaft.
Gleichzeitig ist natürlich klar, dass es hier keine Mitgliedschaft erster und zweiter Klasse geben kann, sondern dass eine solche Assoziierungsmitgliedschaft der Ukraine in der EU vor allem eine Beschleunigung des Prozesses zur Vollmitgliedschaft ist, parallel dazu läuft und der Ukraine jetzt schon gewisse Rechte einräumt, damit hier eben sehr auch klar wird gegenüber, sei es den USA oder Russland und anderen, dass der Weg hier klar ist zu einer Vollmitgliedschaft der Ukraine.
Die Zustimmung für einen Beitritt der Ukraine ist wahrscheinlicher geworden, seit Russland-Freund Viktor Orban die Bühne verlassen hat. Aber auch Ungarn hat seine Bedingungen. So müsse die ungarische Minderheit in der Ukraine besser behandelt werden, heißt es auch von der neuen Regierung in Budapest. Und Polen hat vor allem seine Landwirte im Blick, die von Getreideexporten aus der Ukraine bedroht werden könnten. Außerdem könnten die ukrainischen Landwirte eine der größten Subventionsempfänger aus dem EU-Agrartopf werden, da sie riesige Flächen bewirtschaften. Doch die größte Hürde bleibt, dass die EU ein Land aufnehmen würde, das sich im Krieg befindet. Was das für den EU-Beistandsartikel bedeutet, den es auch für die EU-Länder gibt, an diesen Antworten wird gerade in Brüssel heftig gearbeitet. Für den SPD-Abgeordneten Krämer wäre ein Beitritt auch ein Signal an den russischen Präsidenten Putin.
Denn es geht ja am Ende darum, dass wir einen nachhaltigen Frieden in Europa wieder haben und nicht nur eine kurze Waffenruhe, die dann dazu führt, dass Putin sich überlegt, wo greife ich als nächstes an oder wie schnell kann ich mich vorbereiten, den Krieg in der Ukraine wieder loszutreten. Nein, wir brauchen hier ganz klare Sicherheitsgarantien.
Inzwischen bietet sich die Ukraine als Partner an, von dem auch die EU profitieren könnte. Beispiel Verteidigung. Das Land hat seit dem Angriff durch Russland eine der modernsten Kriegsführungen entwickelt. Bei Drohnenproduktion und KI-Anwendungen ist die Ukraine weltweit führend.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.